Deutschlandfunk.
Hallo, hier ist der Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Ich bin Katja Weber. Falls ihr neu hier seid, erstmal super, freut mich, sehr angenehm. Und die Info, wir suchen und finden für euch im Hörsaal Woche für Woche relevante wissenschaftliche Vorträge. Wir scannen die Veranstaltungskalender und Pressemitteilungen von Unis, von Forschungseinrichtungen, von Akademien und wählen dann aus, was neugierige Zeitgenossen interessieren könnte. Die Aussicht auf die in 2026 anstehenden Landtagswahlen zum Beispiel. Im März wählen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, im September Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.
Es bröckelt und zwar ganz gewaltig.
Sagt unser heutiger Redner, das S, das ist die Demokratie. In Sachsen-Anhalt verzeichnet die AfD den letzten Umfragen nach Zustimmungswerte von 30-40%. In Mecklenburg-Vorpommern zwischen 30-38%. Wie kann parlamentarische Demokratie dann noch funktionieren? Unser Redner heute, der Jurist und ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhle, betont:
Die Demokratie ist also keineswegs selbstverständlich und könnte ein vorübergehendes historisches Phänomen sein.
Ihm ist klar:
Wenn wir Teile der stillen Mitte nicht zurückgewinnen, meine Damen und Herren, wird das demokratische Zeitalter der Bundesrepublik Deutschland bald der Vergangenheit angehören.
Wichtig also, sich die stille Mitte genauer anzuschauen. Für Voskuhle sind das die Milieus, die in den Sonntagsfragen die AfD als favorisierte Partei angeben, die ernsthaft mit dem Gedanken spielen, sie zu wählen oder wiederzuwählen, die aber noch erreichbar wären für die Angebote demokratischer Parteien. Andreas Voskuhle hat seinen Vortrag am 10. November 2025 gehalten in der Aula der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Dort hat er schon vor seiner Berufung ans Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gelehrt und er tut es noch, nach dem Ende seiner Amtszeit am BVG im Sommer 2020 am Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie. Hören wir also, wie ein ehemaliger Verfassungsrichter die aktuelle Krise der Demokratie beschreibt und welche Möglichkeiten, welche Spielräume er sieht.
Zurzeit beobachten wir weltweit eine Renaissance des politischen Autoritarismus, der sich um die Idee des demokratischen Verfassungsstaates nicht schert. Verfassungsgerichte werden innerhalb weniger Monate faktisch entmachtet, so etwa geschehen in Polen, Ungarn und der Türkei. Der 47. Präsident der ältesten und mächtigsten Demokratie der Welt hat diese eindrucksvoll demonstriert, wie leicht eine narzisstische und manipulative Persönlichkeit im Zeitalter digitaler Direktkommunikation die demokratische Kultur eines gefestigten demokratischen Systems zerstören kann. Gleichzeitig drängt in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein ungebremster Nationalismus zurück ans Licht, der sich gegen ein vereintes Europa wendet und im Falle Großbritanniens sogar zum Ausstieg aus der Europäischen Union geführt hat. Treibende Kräfte sind hier häufig rechtspolitische Bewegungen und Parteien, die bei allen Unterschieden der Hass auf Fremde und vermeintliche Eliten eint. Der Humus, auf dem diese Einstellungen gedeihen, setzt sich aus unterschiedlichen Ingredienzien zusammen. Zum einen sind wir Zeitzeugen eines ungeheuer dynamischen sozialen und politischen Wandels, der an das Hochzeitalter der Industrialisierung erinnert und vor allem getrieben wird durch die beiden großen Megatrends Digitalisierung und Globalisierung. Welche Zukunft der oder die Einzelne in dieser Lage noch vor sich hat und ob er am Ende des Tages zu den Gewinnern oder den Verlierern der Entwicklung zählen wird, ist mehr denn je ungewiss. Die damit verbundenen Empfindungen generalisieren sich zu einer ubiquitären Verlusterfahrung, die sich quer durch soziale Lagen und Klassen zieht. Zum anderen scheint die Welt in einen permanenten Krisenmodus gewechselt zu sein. Insbesondere der terroristische Angriff islamistischer Extremisten auf das World Trade Center am 11. September 2001 mit 3.000 Toten, das haben wir fast schon vergessen, die globale Finanz- und Bankenkrise, die europäische Staatsschuldenkrise und die europäische Migrationskrise haben zu tief sitzenden Ängsten und Sorgen innerhalb weiter Teile der Bevölkerung geführt. Diese Ängste und Sorgen sind durch die Pandemieerfahrung ab 2020 und die immer stärker spürbaren Auswirkungen des Klimawandels nicht kleiner geworden. Der zynische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der brutale Überfall der Hamas auf Israel und seine Folgen, so wie das Wiederaufkeimen des Antisemitismus, gerade auch in Deutschland, haben das Gefühl einer Zeitenwende noch einmal deutlich verstärkt. Viele der genannten Ereignisse hätten wir uns vor 25 Jahren schlicht nicht vorstellen können. Die Welt scheint völlig aus den Fugen geraten zu sein. Vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik spüren viele Bürgerinnen und Bürger, dass das westliche Demokratiemodell ernstlichen Gefahren ausgesetzt ist. Dabei wird immer deutlicher, die Demokratie ist nicht nur von außen durch die aggressive Politik von China und von Russland gefährdet, sondern vor allem auch von innen durch den Abbau rechtsstaatlicher und demokratischer Strukturen durch ursprünglich demokratisch gewählte rechtspopulistische Regierungen. Die entscheidende Frage lautet daher, wie können wir verhindern, dass rechtspolitische Parteien auch in Deutschland die Macht übernehmen? Und dieser Frage möchte ich heute mit Ihnen gemeinsam nachgehen. Ich beginne mit einer kurzen Analyse der derzeitigen Krise der Demokratie, erinnere dann in einem zweiten Schritt an die Gründe, die für eine Verteidigung der Demokratie sprechen, um auf dieser Grundlage zu überlegen, wie man zumindest einen Teil der ungefähr 30% der Bürgerinnen und Bürger, die sich von unserem etablierten demokratischen System abgewendet haben, zurückgewinnen kann. Die aktuelle Sorge um die Zukunft unserer Demokratie kommt für die Staats-, Sozial- und Politikwissenschaft nicht überraschend. Dort mehren sich seit längerem wissenschaftliche Analysen und Studien, die skeptisch auf die Zukunftsfähigkeit der repräsentativen Demokratie blicken. Abhandlungen mit dystopischen Titeln wie Demokratie, Dämmerung, das Licht, das erlosch, Zerfallserscheinung der Demokratie oder wie Demokratien sterben oder zuletzt Zerstörungslust von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey geben davon einen Eindruck. Die intensive Diskussion geht weit über das regelmäßig aufflammende Paradigma der Politikverdrossenheit hinaus und hat ihren Ursprung in der mittlerweile vertrauten These von der Postdemokratie. Aus dieser Perspektive sind die aktuellen Gefährdungen und autoritären Strömungen letztlich nur eine Folge tiefergehender struktureller Probleme des westlichen Demokratiemodells. An dieser Stelle genügt es, nur auf einige zentrale Punkte des Diskurses zu verweisen. Wichtig erscheint zunächst die Erkenntnis, dass die Demokratie lediglich einen Bruchteil der Menschheitsgeschichte geprägt hat. Der amerikanische Politikwissenschaftler Adam Chbosky hat festgestellt, dass zwischen 1788 und 2008 die Macht 554 Mal durch Wahlen und 577 Mal durch einen Umsturz in andere Hände überging. 68 Länder von den knapp 200 auf der Welt, darunter China und Russland, haben noch nie einen Regierungswechsel zwischen Parteien infolge einer Wahl erlebt. Die Demokratie ist also keineswegs selbstverständlich und könnte ein vorübergehendes historisches Phänomen sein. Denken wir an die ebenfalls nur kurze Hochzeit einer Vorstufe dieser Regierungsform in der griechischen Antike. Da kein universelles Demokratiemodell existiert, ist es nicht einfach, den Zustand der Demokratie im eigenen Land richtig einzuschätzen. Zumal in jeder westlichen Demokratie seit jeher ein komplexes Ensemble informeller gesellschaftlicher Praktiken, Gegenkräfte und Institutionen existiert, um die strukturellen Defizite des Parlamentarismus auszugleichen. Dazu gehören Verfassungsgerichte, unabhängige Medien, Datenschutzbeauftragte, Bürgerbewegungen, NGOs, Whistleblower und vieles mehr. Historisch betrachtet ist die Demokratie stets ein Versprechen und Problem zugleich gewesen. Sie begleitet von Anfang an ein Misstrauen der Bürgerinnen und Bürger, die Sorge haben, dass ihre gewählten Repräsentanten nicht ihre Wahlversprechen einhalten und sich von egoistischen Motiven leiten lassen. Das große Versprechen der Demokratie, die gleiche Teilhabe an der politischen Gestaltung der eigenen Lebensverhältnisse, hat aber offensichtlich nicht an Attraktivität eingebüßt. Auch die derzeitigen Gegner der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie erhalten gerne den Eindruck einer Demokratie aufrecht. Sie verzichten nur selten auf den Legitimationsakt der Wahl und verweisen darauf, dass sie für die wahre Demokratie eintreten, die vom politischen Establishment in der Vergangenheit missachtet worden sei. Damit einher geht häufig eine radikale Verengung des Demokratieprinzips auf die Autorität der Mehrheitsentscheidung im Sinne einer elektoralen Autokratie. Die Voraussetzung einer lebendigen Demokratie, die der Minderheit die Chance gibt, zur Mehrheit zu werden, und dazu brauchen wir Oppositionsrechte, Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz und vieles mehr. Diese Voraussetzungen werden dagegen nach Erlangung der Macht nach und nach relativiert oder abgeschafft. Aktuelle Beispiele für eine solche Entwicklung in Europa waren bzw. sind Polen, Ungarn oder die Türkei. Ähnliches können wir aber im Augenblick auch in Israel und in den USA beobachten. Die Gründe, die in der Politik-, Sozial- und Geisteswissenschaft und Geschichtswissenschaft für den Aufstieg dieser illiberalen Demokratie angeführt werden, sind vielfältig. Hier nur einige Stichworte. Strukturwandel der Öffentlichkeit. An die Stelle der gruppenpluralistisch organisierten Öffentlichkeit, also Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, tritt eine in unterschiedlichste Netzwerke fragmentierte Öffentlichkeit, die aus einer großen Entbündelung gesellschaftlicher Kommunikationsströme hervorgeht. Dabei bilden sich neuartige Formen sogenannter emergenter Kollektivität heraus. Begegnungen und Bewegungen und Schwärme, die stärker ereignisbezogen operieren, durch schnell wechselnde Stimmung und Meinung geprägt sind und sich mit Hilfe sozialer Netzwerke koordinieren. Der damit einhergehende Aufstieg von Partikularismen führt zu Foren aus Gleichgesinnten, die sich für die Welt außerhalb der eigenen Lebensrealität nicht mehr interessieren. Zusätzlich verstärkt wird dieser Effekt durch die von den Plattformbetreibern verwendeten lernfähigen Algorithmen, die die Informationsvermittlung im Netz zusätzlich personalisieren. Die Folge, das wissen Sie, sind sogenannte Filterblasen und Echokammer-Effekte. Der Einzelne sucht und findet all die Informationen und Meinungen, die seinem Vorverständnis und seinen individuellen Präferenzen entsprechen, um sich dann mit Gleichgesinnten gegenseitig zu bekräftigen. Diese tiefgreifende Individualisierung der Gesellschaft beschleunigt den Zerfall des traditionellen Parteiensystems, das auf die kollektive Bündelung von Interessen ausgelegt ist. In dem Maße, in dem die politischen Führerinnen und Führer mit dem Volk direkt über das Netz kommunizieren, werden die demokratischen Vermittlungsleistungen von Parteien letztlich überflüssig. An ihre Stelle treten mehr und mehr populistische Bewegungen, die von charismatischen Volkstribunen geleitet und dominiert werden. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Erdogan, Viktor Orban, Gerd Wilders, Javier Milei und Beppe Grillo stehen für diesen neuen Typus des Politikers. In abgeschwächter Form aber auch Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Sarah Wagenknecht, Sebastian Kurz und Boris Johnson. Es sind also nicht wenige. Sie alle profilieren sich als Alternative zum Establishment und zum alten System. Diese Strategie fällt immer wieder auf fruchtbaren Boden, da viele Bürgerinnen und Bürger angesichts eines entgrenzten Finanzmarktkapitalismus und vieler anderer Globalisierungsphänomene, die die souveränen Handlungsmöglichkeiten nationaler Politiken mehr und mehr zu beschränken scheinen, ein Gefühl von Alternativlosigkeit beschleicht. Damit einher geht die Wahrnehmung, dass der demokratische Staat seine zentralen Aufgaben nicht mehr erfüllt. Aktuell in einer Umfrage des Deutschen Beamtenbundes meinen 73% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, der Staat sei angesichts der Fülle seiner Aufgaben und Probleme überfordert. Abstiegspanik macht sich bereit. An die Stelle der kühnen Hoffnung, die demokratische Moderne werde in eine schöne neue Zukunft führen, an die Stelle des alten Aufstiegsversprechens tritt immer mehr ein nostalgisch verklärter Blick in die Vergangenheit, in der noch die Morgenröte strahlte. Zusätzlich verschärft wird die Lage durch den Verlust der gemeinsamen Realitätswahrnehmung und den Aufstieg des Konstruktivismus und unterschiedliche Identitätsdiskurse. Wir leben in einer Post-Truth-Era. Herkömmliche Kriterien von Beweisführung, innerer Widerspruchsfreiheit und Faktensuche spielen keine große Rolle mehr. Vielmehr hat jeder Mensch die Möglichkeit, seine eigene Realität zu wählen, in der Tatsachen und objektive Beweise von bestehenden Überzeugungen und Vorurteilen in den Hintergrund gedrängt werden. Angesichts dieser verfahrenen Situation fragen sich manche Bürgerinnen und Bürger, warum wir denn so unverbrüchlich an der Idee der Demokratie festhalten. Die Gründe dafür liegen aber auf der Hand. Sie sind nur wegen des Verlustes an klaren Feindbildern, die noch die bipolare Welt des Kalten Krieges prägten, und vielfältiger Kooperationen zwischen westlichen Demokratien und autoritären Systemen nicht mehr so präsent. An dieser Stelle seien nur 5 zentrale Argumente genannt, die für eine Verteidigung der Demokratie auch in schweren Zeiten sprechen. Erstens besteht ein enger Zusammenhang zwischen Demokratie und Rechtsstaat. Ohne Demokratie gibt es nicht nur keine individuelle Selbstbestimmung, sondern wir verlieren auch als Bürgerinnen und Bürger unsere Grundrechte, weil autokratische Systeme keine Gewaltenteilung und keinen individuellen gerichtlichen Rechtsschutz durch unabhängige Gerichte gegenüber Beeinträchtigungen der öffentlichen Gewalt kennen. Jede Form von willkürlichen Behandlung bis hin zu grausamen Strafen und Folter sind damit Tür und Tor geöffnet. In einer Diktatur können Menschen einfach verschwinden, selbst aus höchsten politischen Kreisen, wie wir zurzeit in China immer wieder beobachten können. Zweitens tendiert das Machtzentrum im autokratischen System zu Nepotismus bei der Vergabe von Ämtern und der Ausbildung oligarchischer und korrupter Strukturen, bei denen die politischen Führerinnen und Führer mit einer wirtschaftlich einflussreichen und erfolgreichen kleinen Elite kooperieren. Beispiele sind hier Russland, Ungarn, Venezuela oder auch den USA. Nach einem Bericht im New Yorker von David Kirkpatrick hat die Familie Trump seit dem ersten Amtsantritt von Donald Trump bis zum heutigen Tage 3,4 Milliarden erwirtschaftet. Diese Clique teilt den Reichtum eines Landes in der Regel unter sich auf. Fast alle autokratischen Systeme führen daher mittel- und langfristig zu struktureller Armut innerhalb weiter Teile der Bevölkerung. Eine Ausnahme stellt China dar. Dort lebten 1990 noch 770 Millionen Chinesinnen und Chinesen unterhalb der Armutsgrenze. Heute geht man davon aus, dass zwar noch immer viele Menschen arm sind, dass aber nur noch wenige unterhalb der Armutsgrenze leben. Drittens sind die Innovationskraft und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit freiheitlicher Demokratien mit einem berechenbaren Rechtssystem deutlich größer als in zentral gelenkten Diktaturen, denen Konkurrenz und das freie Entdeckungsverfahren fremd sind. Das weiß niemand besser als die Mitglieder des Eucken-Instituts und des Forums für Ordnungspolitik. Viertens können in autoritären Systemen Gemeinwohlverluste nicht mit Abwahl der Führerinnen und Führer bestraft werden. Daher gerät der Schutz des Gemeinwohls schnell aus dem Blick. Langfristige Investitionen in die Infrastruktur erfolgen nicht selten selektiv aus Gründen der Machterhaltung oder Machtdemonstration. Schließlich fünftens neigen autokratische Systeme eher zu militärischen Auseinandersetzungen. Angriffskriege sind in Demokratien wegen der verheerenden Auswirkungen auf die Bevölkerung deutlich schwerer vermittelbar. Eigentlich sollten wir insofern für unser demokratisches System einstehen und eigentlich sollte kein Zweifel bestehen, dass wir für diese Demokratie kämpfen müssen. Gleichwohl wenden sich viele Menschen von den etablierten politischen Strukturen ab und suchen nach Alternativen. Schaut man genauer hin, erkennt man, dass diese Menschen nicht alle in einen Topf geworfen werden dürfen. Nur wenn man diese Tatsache akzeptiert, hat man eine realistische Chance, sie zurückzugewinnen. Das ist, wenn Sie so wollen, die zentrale These meines heutigen Vortrags. Beginnen wir mit einer nüchternen Analyse der letzten Bundestagswahl 2025. Sie sollte sich als Desaster für das etablierte politische System entpuppen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung fasst die Situation unter dem Titel Selbstbeschädigung der Mitte zusammen. Der Blickwinkel richtet sich dabei nicht nur auf einen Aufstieg der AfD aus eigener Kraft, sondern vor allem auf die schwindenden Bindekräfte der demokratischen Parteien. Der große Verdienst dieser Studie ist es herauszuarbeiten, dass sich die Veränderungen im Wahlverhalten in ganz unterschiedlichen Milieus abspielen. Grundlage sind dabei die sogenannten Sinusmilieus. Das ist ein Klassiker aus der sozialwissenschaftlichen Gesellschaftsanalyse. Das Sinus-Institut hat die erarbeitet und die prägen über weite Teile den soziologischen Diskurs, wenn es eben um solche Milieus geht. Auch hier gibt es natürlich Kritik, aber das hat sich mittlerweile ziemlich etabliert. Mit diesen Milieus werden Gruppen Gleichgesinnter erfasst, Menschen mit ähnlichen Werten und einer vergleichbaren sozialen Lage. Auch diese Bertelsmann-Studie geht davon aus, dass wir in Deutschland 10 verschiedene prägende Milieus haben, die jeweils zwischen 8 und 12% der aktuellen Bevölkerung ausmachen, und arbeitet heraus, in welchen 3 dieser Milieus die gravierendsten Veränderungen weg von demokratischen Parteien und hin zur AfD stattfinden. Im sogenannten prekären Milieu steigerte sich die AfD um 28%, im nostalgisch-bürgerlichen Milieu um 18%, in der adaptiv-pragmatischen Mitte betrugen die Zuwächse 19%. Diese 3 Sinusmilieus umfassen also ein Drittel, 32% der Bevölkerung in Deutschland. Tendenz steigend. Das Drittel wird größer. Die Analyse der Wahlpräferenzen im prekären Milieu zeigt, die AfD ist die Partei, auf die Menschen ihre Hoffnungen und Wünsche projizieren, die am unteren Ende der Gesellschaft stehen. Die AfD erhält in diesem Sinusmilieu 45% der Stimmen. Mittlerweile ist die AfD die Partei, der die meisten Arbeiter ihre Stimme geben, 38%. Und zugleich ist sie auch die Partei, die unter den Arbeitslosen mit 34% die relative Mehrheit erlangt hat. Die Angebote der demokratischen Parteien überzeugen offensichtlich viele Menschen nicht, die Anschluss an den Lebensstandard der breiten Mitte halten möchten, aber zunehmend das Gefühl haben, abgehängt zu sein. Auch im nostalgisch-bürgerlichen Milieu gab es bei der Bundestagswahl große Stimmzuwächse. Hier liegt die AfD mit 37% nun sogar vor den Unionsparteien. Zur Verdeutlichung, was diese Gruppe umtreibt, ein Zitat aus der Studie. Die nostalgisch-bürgerliche Mitte fühlt sich durch den permanenten Veränderungs- und Modernisierungsdruck verunsichert und bedrängt. Die kulturelle Modernisierung der Gesellschaft, Digitalisierung und Klimawandel werden als Zumutung wahrgenommen. Ihr Motto lautet, wenn sich schon etwas ändern muss, dann nur, damit alles so bleibt, wie es ist. Sie fühlt sich weniger krisenresilient, fürchtet sich vor Disruption und erkennt im Wandel der Zeit vor allem die Infragestellung ihrer eingeübten und verinnerlichten Gewissheiten. Das ist ihr nostalgischer Zug. Als Teil der bürgerlichen Mitte bleibt sie aber erreichbar, auch für die Veränderung und Modernisierung. Sie muss sich jedoch mitgenommen, abgesichert fühlen und anerkannt bleiben, auch in ihrer Status-Quo-Nostalgie. Die empfindet sie nicht als Schwäche, sondern als charakteristische Stärke und Identität. Zitat Ende. In der adaptiv-pragmatischen Mitte erreicht die AfD durch den starken Zuwachs mittlerweile 32% der Stimmen und liegt nun gleich auf mit den Unionsparteien. Dazu ein weiteres Zitat aus der Studie. Die adaptiv-pragmatische Mitte ist ein grundsätzlich zukunftsoptimistisches, veränderungsbreites und modernes Milieu. Es will Probleme lösen und seinen Alltag bewältigen. Machbarkeit geht vor Ideologie. Transformation ja, aber sie muss funktionieren und sie muss bezahlbar bleiben, sich bestenfalls sogar rechnen. Das adaptiv-pragmatische Milieu baut längst mit Wärmepumpen, ist aber abgestoßen von dilettantischer Gesetzgebung und Klimapolitik als Ideologie. Es ist weder fremden- noch migrationsfeindlich, wünscht sich aber Humanität ebenso wie Ordnung, Kontrolle und Sicherheit durch den Staat. Es will Investitionen in unsere kaputte Infrastruktur und ist auch bereit, das durch Kredite zu finanzieren, ganz wie den eigenen Hausbau. Aber funktionieren muss es. Das ist das Kriterium. Zitat Ende. Resultat: Die Parteien der alten demokratischen Mitte haben in Teilen der Gesellschaft ihre Mehrheitsfähigkeit verloren und sind dabei, sie, wenn sie sie noch nicht verloren haben, zu verlieren. Es bröckelt, und zwar ganz gewaltig. Und dies auch in Bevölkerungskreisen, die gemeinhin nicht im Fokus der öffentlichen Debatten stehen. Die Organisation More in Common nutzt dafür den Begriff des unsichtbaren Drittels. Andere sprechen von der stillen Mitte. Wenn wir Teile der stillen Mitte nicht zurückgewinnen, meine Damen und Herren, wird das demokratische Zeitalter der Bundesrepublik Deutschland bald der Vergangenheit angehören. Nach den Ergebnissen der letzten Bundestagswahl waren von den 4,6 Millionen Menschen, die neu die AfD gewählt haben, 1,8 Millionen bisherige Nichtwähler. Ungefähr 1 Million Wähler wanderten von der CDU-CSU, 890.000 von der FDP und 720.000 von der SPD zur AfD ab. Wir wissen, dass diese Menschen insbesondere aus dem prekären Milieu, dem nostalgisch-bürgerlichen Milieu und der adaptiv-pragmatischen Mitte stammen. 2,7 Millionen wählten erstmals die AfD und gaben an, dies aus Enttäuschung getan zu haben. Hier ist ein Korridor, in dem Veränderungen möglich sein müssten, zumal viele empirische Studien uns mit einem Paradox konfrontieren. Menschen, die von der Politik enttäuscht sind, versuchen sich Gehör zu verschaffen, indem sie extreme Parteien wählen. Gleichzeitig setzen sie aber darauf, dass die demokratischen Parteien, die sie an anderer Stelle fundamental kritisieren, im Fall der Fälle antidemokratische Akteure einhegen werden. Sie vertrauen also auf die Dosierungsfähigkeit von Protestwahlen und sehen die Demokratie auch durch ihre eigene Stimme nicht akut gefährdet. Doch es ist alles andere als gewiss, dass sich antidemokratische Akteure an die bekannten Spielregeln halten, wenn sie die Mehrheiten bei Wahlen erlangen. Häufig nutzen sie ihre Machtmöglichkeiten, um die eigene Abwahl zu verhindern. Ein solches Szenario können wir zurzeit sehr gut in der Türkei und in den USA beobachten. Um diese Befunde noch weiter zu veranschaulichen, möchte ich eine imaginäre Person einführen, die vielen von Ihnen vielleicht irgendwie vertraut vorkommt. Ich nenne ihn Thorsten Müller. Thorsten Müller wohnt in Nordrhein-Westfalen mit seiner Frau und zwei Kindern in einem Reihenmittelhaus, das er von seinen Eltern geerbt hat. Er ist 56 Jahre alt, verbringt gerne Zeit im Garten oder trifft sich mit Freunden regelmäßig beim Kegeln. Ursprünglich hatte er, wie die meisten Männer in seiner Familie, im Bergbau gelernt. 4 Jahre war er nach Schließung der Zeche arbeitslos. Nun ist er Angestellter in einer kleinen Gartenbaufirma. Für Thorsten Müller zählen Stabilität sowie wirtschaftliche und soziale Sicherheit zu den Grundwerten seines Lebens. Die Veränderungen in seinem Stadtteil verunsichern ihn. Mehr und mehr Läden und Lokale schließen. Er hat das Gefühl, die Politik hat seinen Heimatort kaputt gespart. Kritisch sieht er auch die aus seiner Sicht übermäßige Bürokratie, die er als Hausbesitzer und auf Ämtern erlebt. In familiärer Tradition hat Thorsten Müller immer SPD gewählt. Aber die tut seiner Meinung nach schon lange nichts mehr für Leute wie ihn. Die AfD redet aus seiner Sicht Klartext. Da fühlt er sich angesprochen. Auch Friedrich Merz hat ihm bei der letzten Bundestagswahl gut gefallen. Aber letztendlich hat er sich für die AfD entschieden. Es muss doch mal etwas passieren. Die Umgebung von Thorsten Müller reagiert darauf irritiert. Manche halten ihm vor, dass er ein Nazi sei, weil er die AfD gewählt hat, die an sich verboten werden müsse wegen ihrer rassistischen und volksverhetzenden Parolen. Thorsten Müller findet diese Aussage infam. Er weiß sehr wohl um die Verfolgung der Juden und Sozialdemokraten in der Zeit des Nationalsozialismus. Klar, einzelne Vertreter der AfD seien zu radikal, am Ende würden sich aber die Gemäßigten durchsetzen. Andere werfen ihm vor, er gefährde mit der Wahl der AfD die Demokratie. Nach dem Verständnis von Thorsten Müller entspricht es aber gerade der Demokratie, wenn Regierung und einzelne Parteien auch mal abgewählt werden können. Das Abwählen zu untersagen oder die AfD zu verbieten, hält er für einen Versuch der etablierten Parteien, ihre Macht auf undemokratische Weise zu sichern. Schließlich schließen ihn seine Kegelbrüder aus dem Kegelverein aus. Das ist für Thorsten Müller ein echter Verlust. Seine Reaktion ist Wut und Enttäuschung. Seit kurzem besucht er regelmäßig einen AfD-Stammtisch. Letzte Woche haben ihn alte Freunde zu einer Veranstaltung eingeladen, die unter dem Motto stand: Verteidigt die Demokratie. Zur Veranstaltung, bei denen Demokratie im Titel steht, geht Thorsten Müller schon sehr lange nicht mehr. Er will, dass sich endlich etwas ändert. Meine Damen und Herren, an Thorsten Müller können wir erkennen, dass es nicht leicht ist, AfD-Wähler zu erreichen. Moralische Entrüstung und Ausgrenzung helfen hier jedenfalls wenig. Es wäre aber ein fataler Fehler, um die Stimmen potenzieller AfD-Wähler nicht zu kämpfen. Eine Verschiebung der Wählerstimmen um wenige Prozentpunkte hätte bei den letzten Landtagswahlen im Herbst 2024 in den ostdeutschen Bundesländern einen entscheidenden Unterschied gemacht. Andere Koalitionsoptionen oder keine Sperrminorität der AfD. Es kommt auf jede Stimme an. Die Demokraten in diesem Land müssen sich deshalb genau überlegen, wie sie Thorsten Müller dazu bewegen können, seine Wahlentscheidung zu ändern. Bisher sind sie mit diesen Überlegungen nicht sehr erfolgreich. Drei Vorschläge könnten vielleicht helfen. Erstens, wir machen unseren Staat handlungsfähiger. Menschen möchten in einem Land leben, in dem die Dinge, die sie für ihr Leben als essentiell empfinden, vorhanden sind und funktionieren. Sie erwarten vor allem, dass der Staat sie sozial vor Notlagen absichert, Sicherheit gewährleistet und eine intakte Infrastruktur zur Verfügung stellt. Das ist derzeit in Deutschland nicht mehr der Fall. Unsere Infrastruktur ist in weiten Teilen marode. Wir sind nicht mehr verteidigungsfähig. Die Versorgung mit bezahlter Energie wird nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine immer schwieriger. Die Digitalisierung wurde weitgehend verschlafen und die immer spürbaren Auswirkungen des Klimawandels werden nur halbherzig bekämpft. Uns fehlen Innovation und Wirtschaftswachstum und wir leiden unter zu komplexen Verwaltungsabläufen und Überregulierung. Deshalb brauchen wir eine große Staatsreform, die diesen Namen verdient. Und deshalb, Sie hatten darauf hingewiesen, haben Julia Jeckel, Thomas de Maizière, Per Steinbrück und ich uns letztes Jahr aufgemacht, mit einer Initiative für den handlungsfähigen Staat Vorschläge zu erarbeiten für eine solche Staatsreform. Die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD hat das Problem erkannt, hat viele unserer Vorschläge auch in das Koalitionspapier aufgenommen und hat mit der Einrichtung eines Bundesministeriums für Digitalisierung und Verwaltungsreform auch schon einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Ihm müssen aber weitere folgen. Sie werden nur gelingen, wenn die Pfadabhängigkeit alter politischer Machtspiele angesichts der Dramatik der Person überwunden wird, wenn parteipolitische Identitätsthemen wie Mütterrente oder Bürgergeld zurückgestellt werden, wenn Kanzler und Vizekanzler die Ressortegoismen der Ministerien mit harter Hand im Schach halten und wenn ein neuer Reformpakt zwischen Bund und Ländern geschmiedet wird. Statt eines sentimentalen Blicks in die Vergangenheit brauchen wir wieder ein kraftvolles Zukunftsnarrativ. Deutschland geht voraus. Zweitens, Politiker und Mitglieder des öffentlichen Dienstes müssen glaubwürdig Veränderungsbereitschaft ausstrahlen. Davon, dass unsere Welt in Veränderung begriffen ist, reden seit Jahrzehnten alle. Doch was sind die Schlussfolgerungen? Rechtspopulisten geben darauf regelmäßig eine ganz einfache Antwort. Alles kann und soll so bleiben, wie es ist. Die Welt muss sich nach deinen Kontinuitätsbedürfnissen richten. Diese Positionen können Demokraten, die die Gegenwart und die Zukunft gestalten wollen und müssen, nicht übernehmen. Gleichzeitig ist die Botschaft, du musst dich verändern, um dich an eine sich verändernde Welt anzupassen, nicht besonders attraktiv. Der letzte Parteitag der SPD stand unter dem Motto, Veränderung beginnt mit uns. Demokratieskeptische Menschen hören aus diesem Satz die Botschaft heraus, ihr müsst euch verändern. Zu Recht hat der Schatzmeister der SPD, Dietmar Nitan, klargestellt, dass das Motto des Parteitages eigentlich lauten müsste, Veränderung beginnt bei uns. Ja, sogar Veränderung beginnt bei mir. Alle müssen sich verändern und einige müssen vorangehen. Drittens, wir brauchen mehr Begegnungsorte. Gerne wird als Mittel der Wahl für die Rückgewinnung demokratiemüder Bürgerinnen und Bürger auf die politische Bildung verwiesen. Damit macht man auch sicher nichts falsch. Wir müssen uns aber fragen, wen wir erreichen mit unseren Angeboten der politischen Bildung. Menschen aus dem prekären Milieu, dem nostalgisch-bürgerlichen Milieu und der adaptiv-pragmatischen Mitte lassen sich aller Erfahrung nach nicht gerne belehren. Letztlich wird man nur über direkte Gespräche und ein ehrliches Verstehen wollen des Gegenübers Vertrauen gewinnen können, nicht über Kontaktvermeidung und zur Schau gestelltes Unverständnis. Vor dem Hintergrund der Erfahrung des Vereins gegen Vergessen für Demokratie, dem ich vorsitze, plädiere ich daher für mehr niederschwellige Begegnungen vor Ort. Anlasslose, informelle Treffen bieten die beste Gelegenheit, außerhalb einer konfrontativen Konfliktsituation Spannungen zu erspüren und konstruktive Ideen für das Gemeinwesen zu entwickeln. Eine wichtige Rolle spielen hier auf kommunaler Ebene Vereine, Sportstätten, Jugendzentren, Grillplätze und so weiter, die gerade deshalb weiterhin besonderer Förderung bedürfen. Das Bundesprogramm Demokratie leben sollte diesen Aspekt der Demokratieförderung stärker in den Blick nehmen. Wichtig erscheint ferner, dass an diesen Orten nicht nur geredet wird. Emotionen, meine Damen und Herren, gehorchen keinen rationalen Argumenten. Das gemeinsame Tun ist ein wichtiger Baustein des Community Buildings. Die Ethnologin Juliane Stückrath schreibt dazu eindringlich: Nicht das Fest ist das Gemeindeleben, sondern die Organisation des Festes. Wenn die Menschen aufgrund des Wandels der Lebenswelt in ländlichen Räumen heute nicht mehr zusammenarbeiten können, dann finden sie eben im gemeinsamen Organisieren und Feiern einen neuen Zugang zueinander. Von diesem Erleben von Gemeinsamkeit brauchen wir im Moment deutlich mehr. Ich komme zum Schluss. Viele politische Aktionen erreichen jene, die schon jetzt aktiv für eine Stärkung der Demokratie eintreten. Doch wie erreichen wir die Menschen, die sich gerade von der Demokratie abwenden? Hier liegt eine große Aufgabe vor uns. Es gibt viele Menschen in diesem Land, die das Vertrauen in die Akteure und Institutionen der Demokratie verloren haben. Und nicht alle von ihnen sind rechtsextrem. Hier müssen wir ansetzen. Nur wenn wir wieder stärker mit demokratieskeptischen Menschen Kontakt aufnehmen, werden wir einige von ihnen vielleicht zu einer anderen Wahlentscheidung motivieren können. Das gelingt nur, da bin ich sicher, über Zuhören und Verstehen wollen, ohne seine eigene Meinung zu verleugnen. Verstehen wollen heißt eben nicht Verständnis haben. Lernen wir es, die Meinung anderer, die nicht unsere eigenen sind, auszuhalten. Das erfordert mitunter viel Ambiguitätstoleranz. Ein schwieriges Wort und auch eine schwierige Eigenschaft. Der Einsatz aber lohnt sich. Es geht um unsere Demokratie. Vielen herzlichen Dank.
Langer Applaus für den Vortrag des Spitzenjuristen Andreas Voskuhle. Er hat ihn am 10. November 2025 gehalten in der Aula seiner Uni, der Uni Freiburg, unter dem Titel »Der Verlust der Mitte und die Krise der Demokratie«. Falls ihr mehr hören wollt zur Demokratieforschung zum Beispiel, schaut euch gern um in der Deutschlandfunk-App. Es gibt hunderte von Hörsälen inzwischen, darunter sehr, sehr viele zum Zustand unseres Gemeinwesens. Aber auch welche aus ganz anderen Forschungsbereichen. Aus der Soziologie zum Beispiel. Ich könnte euch den hier empfehlen.
Insgesamt haben wir von 2022 bis 2025 über 70 Interviews mit 32 Familien geführt, die 100 Millionen Euro oder mehr Vermögen besitzen. Egal ob Stammtisch, Preisverleihung oder Tagung, immer habe ich die gleiche Formel beobachtet, mit der Personen sich selbst oder andere vorstellen. Beispiel: Ich bin aus der 5. Generation und leite das Family Office. Es ist mir besonders wichtig, unsere 300 Gesellschafter zusammenzuhalten. Diese Vorstellungsformel positioniert die Personen sofort im sozialen Raum als Eigentumselite.
Die Soziologin Isabel Stamm hat Superreiche, sie spricht allerdings lieber von der Eigentumselite, sie hat sie befragt und beobachtet. Nicht sensationslüstern, sondern mit der Frage, welches Wissen, welche Fertigkeiten bringen diese vermögenden Menschen im Umgang mit ihren Reichtümern hervor? Wie geben sie dieses Wissen weiter? Das erklärt sie im Hörsaal. Findet ihr in der Deutschlandfunk-App oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Ich bin Katja Weber. Ich bedanke mich wieder mal für euer Interesse. Dankeschön, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.